Und ich freue mich wieder hier zu sein. Ich habe echt ein bisschen Panik geschoben, als ich gehört habe, hier liegen gefühlt Meter hoch Schnee. Für Flachlandkinder wie mich ist das so ein bisschen schwieriger. Vor allem, weil wir in Hannover sowas einfach nicht kennen. Ne? Also wenn wir Schnee und Eis haben, dann vielleicht mal, wenn Gott großzügig ist, im Februar oder so. Und dann fahre ich auch eher Bahn. Also von daher, es hat gut geklappt. Gott ist gut. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Warum glaubst ausgerechnet du, dass du einfach so zu Gott kommen könntest? Einfach so, zu einem perfekten, zu einem heiligen Gott. Wir haben das gerade gesungen, ein großartiger Gott, der allmächtig ist. Was hast du diesem Gott eigentlich zu bieten? Hast du dich das jemals gefragt? Wenn nicht, dann lade ich dich heute in dieser Predigt ein, mal diese Frage dir zu stellen. Denn ganz ehrlich, wir als Menschen, wir haben diesem Gott gar nichts entgegenzubringen. Er ist mächtig, er ist der Anbetung würdig, deswegen machen wir das alles hier. Wir beten, wir bringen ihm Lieder und Gesang und er kümmert sich um mich? Wirklich? Und die Antwort ist natürlich ja. Wir laden regelmäßig Menschen zu unseren Gottesdiensten ein, weil wir der Überzeugung sind, du kannst zu Gott kommen, wie du bist. Du musst dich nicht qualifizieren. Ja, auch in der ELM Hannover gibt es nicht so einen 10-tägigen Vorbereitungskurs, how to go to church oder so, sondern du kannst einfach kommen, wie du bist. Du musst nichts dafür tun. Du kannst Gott einfach da, wo du bist, mit all dem, was dich gerade beschäftigt, zu ihm kommen. Und er nimmt dich an. Aber diese Idee, dass wir einfach so zu Gott kommen können, die ist gar nicht so selbstverständlich. Wenn wir mal in andere Kulturen schauen, wenn wir in andere Religionen schauen, es gibt immer eine gewisse Ehrfurcht vor dem Allmächtigen, vor einem Gott. Weil sie wissen, er ist so viel größer, er ist so viel mächtiger und sie wollen ihm immer gefallen. Mit Opfern, mit Ritualen, vielleicht irgendwelchen Dingen, die sie regelmäßig tun. Aber warum ist das ausgerechnet im Christentum ein bisschen anders? Und das ist dieses Geheimnis, von dem Annika heute gesprochen hat. Diesem Geheimnis, dem ich heute auf den Grund gehen möchte. Und bevor wir dieses Geheimnis näher entfalten, so die Rahmenbedingungen so ein bisschen klären und erklären, woher kommt das eigentlich alles, möchte ich schon jetzt einen Spoiler-Alert geben. Dieses Geheimnis, das offenbart wurde, also es ist jetzt nicht mehr so, dass es ein Geheimnis ist, das wurde möglich durch einen einzigen Menschen oder beziehungsweise Gott selbst. Denn vor etwa 2000 Jahren hat Gott ein Problem erkannt oder beziehungsweise er wusste das schon vorher. Wir alle sind nicht perfekt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr Mitarbeiter seid in irgendeinem Team oder so, aber es gibt diesen Mitarbeiterflyer, den jeder dann mal so bekommt. Auch bei uns in der ELM Hannover gibt es diesen Flyer und da gibt es diesen wunderschönen Satz, keiner ist perfekt. Und das ist für mich immer so ein Moment zum Durchatmen, zu wissen, hey, ich darf mich auf einer Reise befinden. Ich muss nicht schon fertig sein. Also leider ist es auch so, wir werden niemals fertig sein, bevor Jesus wiederkommt. Und das gibt so eine gewisse Entspannung. Und trotzdem wissen wir stehen diesem heiligen Gott gegenüber und es gibt da irgendwelche Ansprüche, die er auch an mein Leben hat. Und so ist das auch bei uns. Ja, wir tun immer wieder Dinge, die Gott nicht gefallen. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel schlecht über Jessica denken würde, was ich nie tun würde, weil Jessica ist großartig. Ich nehme sie immer, weil wir zusammen studieren. Und sie ist immer so mein Opfer in der Predigt. Vielleicht muss ich nochmal um Vergebung dafür extra bitten, ich weiß nicht. Aber wenn ich schlecht über sie rede, dann findet Gott das nicht cool, weil auch sie ist Gottes Kind. Wir haben heute im Lobpreis gesungen, wir sind Kinder Gottes. Und er würde das nicht gut finden, wenn ich schlecht über Jessica denken würde. Würde ich nie tun. Also Jessica ist großartig. Ihr dürft wirklich dankbar sein, dass ihr Jessica hier in der Kirche habt. Applaus an Jessica. Von meiner Stelle, ja. Okay, später bete ich um Vergebung bei dir. Und ihr müsst euch vorstellen, wir haben diesen großartigen Gott vor uns und er sieht unsere Problematik, weil das, was uns von ihm trennt, ja, das, was wir an Fehlverhalten haben, die Bibel nennt das Sünde, also im Griechischen bedeutet dieses Wort nichts anderes als Zielverfehlung, bedeutet, dass wir diesem Standard Gottes nicht gerecht werden können. Und er hat dieses Problem erkannt und er hat eine Lösung gegeben. Und vor 2000 Jahren, es ist ja bald wieder soweit, vor 2000 Jahren, da hat Gott Jesus Christus auf die Erde geschickt. Ja, wir feiern das bald, nächsten Monat ist es wieder soweit, Heiligabend, wir feiern, dass Jesus Christus, Gott selbst, auf diese Erde gekommen ist, ein perfektes Leben geführt hat und für uns unschuldig gestorben ist. Ich werde später nochmal darauf eingehen, warum das wichtig für uns war. Aber es ist jetzt schon wichtig zu wissen, er ist derjenige, der dieses Geheimnis aufgelöst hat, diese Spannung gelöst hat. Und darüber schreibt Apostel Paulus. Was ist jetzt so ein Apostel? Ein Apostel ist eine Person, die die Lehren von Jesus weitergegeben haben. Dieser spezielle Apostel Paulus, der war sehr, sehr weit gekommen mit dem Evangelium, also mit der guten Botschaft von Jesus Christus. Und er hat zum Beispiel viele, viele Gemeinden gegründet und eine ganz besonders im Herzen gehabt, und zwar die Gemeinde in Ephesus. Und an diese Gemeinde hat er einen sogenannten Epheserbrief geschrieben, wahrscheinlich in den Jahren 60 bis 62 nach Christus. Und die Gemeinde war zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr jung und sie hatte einige Herausforderungen. Und sie hat sich auch dieser Frage stellen müssen, warum können wir eigentlich jetzt zu Gott kommen? Was ist dieses Geheimnis? Weil vorher konnten sie es nicht und plötzlich durften sie das. Was ist dieses Geheimnis? Und er versucht es in diesem Brief auszudrücken und zu lüften. Steigen wir also ein in den Epheserbrief in Kapitel 3, Verse 2 bis 4. Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, gerade euch, den Menschen aus anderen Völkern, von seiner Gnade zu erzählen. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Ich habe es eben schon kurz erwähnt und wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, Gott hat mir tiefen Einblick in den geheimnisvollen Plan gegeben, den er durch Christus verwirklicht hat. Also ich habe schon euch erzählt, ja, es wurde durch Christus verwirklicht. Aber warum brauchte es Christus überhaupt? Was war dieser große Game Changer? Ich habe ja schon erzählt, wir sind getrennt von Gott durch das, was wir tun, durch das, was wir machen, was Gott nicht gefällt, durch das, was außerhalb des Lebensrahmens, den Gott vorgibt, uns schenkt. Und damals war das so, bevor Jesus auf die Welt kam, da gab es eine ganz klare Ordnung. Wie kannst du zu Gott kommen? Es war nicht einfach so, dass du zu ihm kommen konntest, jeder konnte einfach so sagen, okay Gott, hier, das ist mein Problem, so und so sieht es aus, kümmere dich. Sondern es war klar, es war an Rituale gebunden. Es gab einen Tempel, wo Leute hingekommen sind, wo sie Opfer gebracht haben, wenn sie Mist gebaut haben. Einmal im Jahr war es so, dass der Hohepriester, also der oberste Priester von allen, in das Allerheiligstum gekommen ist, um dort Blut zu versprengen, als Sühne für das Volk. Es konnte die Sünde von dem Volk nicht wegnehmen, aber es hat es für ein Jahr abgedeckt. Es gab ganz klare Opferrituale. Um 15 Uhr, 9 Uhr morgens. Also es war klar, es musste wieder und wieder und wieder und wieder und wieder. Jeden Tag musste diesem Gott geopfert werden. Nicht, weil er es brauchte, sondern weil wir es brauchten. Weil wir so oft Mist gebaut haben und jemand Unschuldiges musste dafür sterben. Das ist die Konsequenz unseres Fehlverhaltens. Und es ist klar, dass das natürlich mühselig ist, anstrengend, ja. Und es war so, dass diese Rituale, all diese Opferungen, die waren nur etabliert in dem Volk Gottes, im Volk Israel. Das gab es nirgendwo anders. Und es war klar, für das Volk Israel, nur sie waren das auserwählte Volk. Nur sie hatten dadurch, dass es all diese Opfer gab, all diese Rituale gab, eine Beziehung, die überhaupt möglich wurde zu Gott. Das gab es nirgendwo anders. Und deswegen die große Frage, oder? Was Paulus hier schreibt. Wie kann es sein, dass plötzlich andere, die nicht zum Volk Gottes gehört haben, nicht zum Volk Israel Gottes gehört haben, jetzt auf einmal zu Gott kommen konnten? Vorher brauchte es Opfer, vorher brauchte es Rituale. Und das gab es in anderen Völkern einfach nicht. Einfach so zu Gott zu kommen, ging nur dadurch, dass man eben diesem Volk angehört hatte. Und plötzlich gibt es diesen Game Changer, Jesus Christus. Er kommt auf die Welt, warum? Weil er gesagt hat, ich bin das Opfer. Es gibt nun nicht mehr tagtäglich diese neuen Opfer, sondern ich bin dieses Opfer. Er hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat uns vorgemacht, wie ein gutes Leben aussehen kann. Er ist unschuldig ans Kreuz gegangen, deswegen feiern wir Karfreitag und am dritten Tag wieder auferstanden. Deswegen feiern wir Ostern. Warum ist Ostern so wichtig? Weil wir als Christen verstehen, dass er all unsere Sünden auf sich genommen hat und dieses Opfer, dieses unschuldige Opfer von Jesus war genug, weshalb unsere Sünden ihn nicht im Grab gehalten haben. Er ist nicht tot geblieben, sondern wir haben Garantie auf den Himmel, weil sein Opfer groß genug war. Sein Grab ist leer bis heute. Deswegen feiern wir Ostern. Und die Bibel drückt es wunderschön aus in einer Biografie von Jesus im sogenannten Johannesevangelium, das einer der besten Freunde von Jesus geschrieben hat, nämlich Johannes. Und er schreibt es in Kapitel 3, Verse 16 bis 18 so. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Und das ist dieser Game Changer. Derjenige, der dieses Geheimnis offenbart hat. Es war nicht mehr nötig, jeden Tag zum Tempel zu pilgern, irgendwelche Opfer zu bringen, wenn ich über Jessica schlecht gesprochen habe. Sondern ich einfach so, der nicht zum Volk Gottes gehört hat, wurde Volk Gottes durch meinen Glauben. Nicht durch Rituale, durch das, was meine Eltern vielleicht in mich hineingelegt haben, sondern durch meine eigene persönliche Entscheidung durch Jesus. Er ist das Opfer ein für alle Mal. Das ist dieses Geheimnis, von dem Paulus spricht. Dieses Geheimnis, dass wir durch Jesus Christus nicht mehr getrennte Völker haben, sondern nur noch eins. Ein Volk von Gläubigen. Ein Volk, das daran glaubt, dass Jesus Christus dieses Opfer für mich und für dich gebracht hat. Und er schreibt weiter, also Paulus im Epheserbrief, folgende Sachen in Verse 5 bis 6. Frühere Generationen wussten nichts von diesem Geheimnis. Jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln, Propheten, durch seinen Geist offenbart worden. Dieses Geheimnis besteht darin, dass die nichtjüdischen Völker durch Christus zusammen mit den Juden Anteil bekommen an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zum Leib von Jesus Christus, zu seiner Gemeinde. Und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das alles bewirkt Gott durch die rettende Botschaft. Es ist also so, dass es vorher diese Trennung gab zwischen Volk Gottes, also Volk Israel, und allen anderen nichtjüdischen Völkern. Und man könnte ja jetzt fragen, warum war das überhaupt so? Okay, wir verstehen, es gab diese Rituale, es gab diesen Tempel und hin und wieder haben sich Menschen, Einzelmenschen dafür entschieden, zu diesem Volk Gottes dazuzugehören. Also all diese Rituale, die 10 Gebote und was es nicht alles noch gab, einzuhalten. Das war Möglichkeit, um zu diesem Volk Gottes zu gehören. Es war nicht möglich, irgendwie anders zu Gott zu kommen, sondern nur dadurch, dass du Zugehörigkeit zu diesem Volk hattest. Aber wir lesen hier auch, es gab ein Geheimnis, nämlich, dass früher oder später, also Gott hatte schon immer die ganze Welt im Sinn, aber er hat mit diesem kleinen Volk angefangen. Und die Frage könnte ja sein, warum hat er es nicht sofort für alle möglich gemacht, oder? Er hätte ja auch einfach direkt mit allen sprechen können und sagen können, ihr kommt immer zum Tempel, ihr bringt irgendwelche Rituale und so weiter und wir haben hier diese 10 Gebote. Hätte er machen können, hat er aber nicht. Und warum? Warum hat er mit einem kleinen Volk angefangen, das mit dem, was sie dann etabliert und kultiviert hatten, dann in die ganze Welt hinausgebracht haben? Und ich glaube, da steckt schon dieses Geheimnis drin. Er wollte schon immer, dass alle Nationen und Völker gerettet werden. Aber es ist auch klar, dass ihm eben nicht egal ist, wie wir miteinander gemeinsam unterwegs sind. Zum Beispiel eben, dass ich über Jessica gut rede, anstatt über sie schlecht zu reden. Dass ich nicht lüge, dass ich nicht stehle, dass ich nicht betrüge. Und dass es nicht darum geht, vor Gott zu kommen, indem ich sage, boah, guck mal, Gott, wie toll ich bin. Guck mal, ich habe einen Master in Maschinenbau. Ist das nicht sensationell? Also schon sensationell, das hat viel Arbeit gekostet und so, aber das beeindruckt Gott nicht. Wir haben heute so viele Lobpreislieder darüber gesungen, worauf es wirklich ankommt, dass ich verstehe, dass er mich liebt und ich Ja dazu sage. Mehr ist es nicht. Es braucht nicht mehr Qualifikation. Ich brauche keine Klausur zu schreiben, keine Prüfung zu machen, keine Hausarbeit zu machen, whatever, das interessiert Gott alles nicht. Ihn interessiert nur, und das ist die einzige Qualifikation, seine Liebe anzunehmen. Und er hat in diesem Volk Gottes, im Volk Israel, diese Kultur etabliert. Es ging darum, wie sie miteinander unterwegs sind, was sich Gott vorgestellt hatte. Und über mehrere Jahrhunderte sollte diese Idee, wie, sag ich mal, das Königreich Gottes funktioniert, sollte da drin etabliert werden. Wie so eine Art Keimzelle. Und ich glaube, dass es manchmal so ein bisschen abstrakt ist. Deswegen nehme ich mal ein Beispiel von uns als Elim Hannover. Ich weiß nicht, wie viele ihr davon mitbekommen habt, aber wir sind gerade in Gemeindegründung für einen weiteren Campus in Hildesheim. Wir möchten gerne in Hildesheim eine Elim gründen. Wie machen wir das? Wir könnten natürlich sagen, juhu, 30 Leute, Jessica ist bald fertig mit dem Studium, vielleicht hat sie ja auch Bock, nach Hildesheim zu gehen. Liegt ja auf der Hälfte des Weges.
Und wir können einfach sagen, so hier Haus und dann Grundstück und whatever, Parkplätze, super, jetzt geht's los. Machen wir natürlich nicht so. Warum? Weil wir wissen, das ist quasi zum Scheitern verurteilt. Es gibt Menschen in Hildesheim, die richtig Lust haben mitzugründen. Die haben sich schon bei uns gemeldet. Wir haben ja ein bisschen Werbung dafür gemacht. Aber wir glauben nicht, dass es so funktioniert. Sondern was wir machen ist, wir laden ein. Wir sagen zu Menschen in Hildesheim, komm zu uns, integrier dich in die Kirche, nimm in einer Group teil, bau bei einem Team mit, weil sie so unsere Kultur, unsere Werte und unser Verständnis, wie wir Kirche bauen, lernen. Von uns, direkt in Hannover. Weil genau das das ist, was wir nach Hildesheim bringen wollen. Wir wollen eben Elim Hildesheim gründen und nicht, ich weiß nicht, ne, gibt es irgendeinen anderen Namen? Ecclesia zum Beispiel, ja? Ich musste mir jetzt an irgendwas anderes überlegen. Wir wollen keine Ecclesia Hildesheim gründen, sondern eine Elim Hildesheim. Und das muss mit unserer Kultur, mit unseren Werten und mit allem, wie wir Kirche verstehen, funktionieren. Das heißt, wir laden Menschen ein. Sie sollen bei uns in Hannover geprägt werden, damit das klappt. Und sie dann die Kultur selbst atmen und leben. Denn man kann sehr, sehr unterschiedlich Kirchen bauen. Ich habe jetzt von Jessica zum Beispiel gehört, dass sie jetzt regelmäßig in der katholischen Kirche unterwegs ist. Und wer schon mal in der katholischen Kirche war, Gottesdienst sieht dort ganz anders aus. Ganz, ganz anders. So mit Knien und so. Ist immer wieder Sport, habe ich das Gefühl, wenn ich in der katholischen Kirche bin. Ist nicht so meins. Deswegen ist, vielleicht bin ich auch deswegen nicht in der katholischen Kirche. Nichts gegen katholische Kirche. Aber das ist eben nicht so, wie wir als Elim Hannover Kirche bauen wollen. Und genauso glaube ich, dass Gott dieses Verständnis hatte, ich muss erstmal etwas Kleines nehmen. Eine Keimzelle haben, wo ich so wie Gott sich das vorgestellt hat, wie Menschen miteinander umgehen sollen, wie sie auch Glauben leben sollen, wo er das etabliert hat. Und dann vor 2000 Jahren gab es diesen Game Changer und es war dieser Moment da, das in die weite Welt hinauszubringen. Das ist der Grund, warum wir überhaupt hier Gottesdienst feiern. Wenn es diesen Moment nicht gegeben hätte, wären wir alle nicht hier. Dann würden wir alle nicht Gottesdienst feiern. Wir hätten nur Zugang dadurch, dass wir zum Volk Gottes gehört hätten. Und um das so ein bisschen zu verdeutlichen, habe ich mir mal noch einen anderen Brief angeschaut von dem Apostel Paulus. Der hat nämlich auch an eine Gemeinde in Galatien geschrieben, den sogenannten Galaterbrief. Und da lesen wir Folgendes. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Ihr gehört zu Christus. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, also Nichtjuden, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Wir sind alle Kinder Gottes geworden. Nicht, weil wir Rituale einhalten, uns irgendwie qualifizieren oder dies, das, Ananas machen, sondern weil wir an Jesus Christus glauben. Er hat die Mauer durchbrochen. Und dieses Bild von der Mauer ist so spannend, dass der Kindergottesdienst, vielleicht hat er auch die Predigt vorher angeguckt, man weiß es nicht, aber dass sie sich um die Mauer heute kümmern, dass eine Mauer gefallen ist. Und so schreibt tatsächlich Paulus das auch im Epheserbrief. Er, Jesus, hat Juden und Nichtjuden zu seiner Gemeinde vereint. Die Mauer zwischen ihnen ist niedergerissen. Super spannend, oder? Und dann habe ich mich so damit beschäftigt, weil Mauerfall ist ja noch nicht so lange her, dass wir das gefeiert haben. Na, am 3. Oktober, Tag der Wiedervereinigung. Es ist ja bei euch hier nochmal im Harz nochmal viel, viel enger, weil auch hier mitten durch den Harz ging noch vor 35 Jahren, ne? Oh Gott, meine Mathekenntnisse. Irgendwann bin ich stehen geblieben in der Zeit. Jedenfalls, es gab mal eine Mauer, die hier durchgelaufen ist, beziehungsweise sehr viel Zaun. Und tatsächlich habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wenn damals die Mauer nicht gefallen wäre, stünde ich auch nicht hier. Weil ich bin in Magdeburg geboren. Okay, ein Jahr nach der Wende, ne? Ganz wichtig, aber ich bin kein typischer klassischer Ossi. Aber ich stünde nicht hier. Wenn die Mauer nicht gefallen wäre, ich stünde nicht hier. Und dann habe ich mal damals in die Elim geguckt, als ich mir so klar wurde, wer wäre eigentlich alles nicht da? Pastor Albert wäre auch nicht da gewesen. Die Mauer hat einen riesengroßen Impact gehabt auf die Gesellschaft. Familien waren getrennt, Freunde waren getrennt für sehr, sehr lange Zeit. Und dieser Mauerfall hat einen großen Gamechanger in unserer deutschen Kultur hinterlassen, bis heute. Sonst stünde ich nicht hier, sonst hätte ich Jessica, die großartige Jessica, nicht kennengelernt. Obwohl, bist du vor, nach Mauer, vor Mauer, bist du Ossi, Wessi?
Wessi aber
davor. Achso, Wessi aber davor. Sehr gut. Also, ihr seht schon, gerade auch bei uns hat dieser Mauerfall vor 35 Jahren voll den Unterschied ausgemacht. Und wie krass war es damals vor 2000 Jahren, als es um etwas viel Größeres ging, nämlich den Zugang zu Gott. Wenn es bei uns schon in diesem physischen so einen krassen Unterschied ausmacht, wie viel mehr und größer war für die Epheser, die damals nicht zum Volk Gottes gehören konnten, dieser Unterschied, als sie mitbekommen haben, diese geistliche Mauer war auf einmal weg. Alle konnten Kinder Gottes werden, nicht indem sie irgendwas tun und machen mussten, nicht durch Volkszugehörigkeit, nicht das, was die Eltern geglaubt haben, sondern weil sie persönlich den Erlöser angenommen haben. Und diesen krassen Unterschied können wir uns vielleicht ein bisschen durch dieses Beispiel des Mauerfalls auch vorstellen. Lasst uns aber weitergehen, denn diese Offenbarung, dieses Geheimnis, das wir jetzt gelüftet haben, das kommt tatsächlich auch mit einem Arbeitsauftrag einher. Ich finde Arbeitsaufträge immer ein bisschen schwieriger, also ich finde es immer schön zu lesen, aber die Bibel ist manchmal sehr, sehr klar in dem, was wir mit dem, was wir an Erkenntnis bekommen haben, weitergeben sollen. Und so lesen wir in den Versen 7 bis 11 folgendes. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen, weil Gott mir in seiner großen Gnade den Auftrag dazu gegeben hat und seine Macht an mir erwiesen hat. Ausgerechnet ich, der geringste unter allen Christen, darf den anderen Völkern verkünden, welchen unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Wenn ich Paulus' Begeisterung für diese Botschaft von Jesus lese, dann bin ich echt beeindruckt. Ich finde das so cool, wie Paulus so selbstverständlich sagt, mein ganzes Leben stelle ich unter diese Botschaft. Und das sagt jemand, der vorher Christen verfolgt hat. Er war derjenige, der am härtesten gegen die Christen vorgegangen ist, weil er dachte, sie sind alle auf dem falschen Weg. Er dachte, das wäre alles falsch, das wäre eine Sekte, die irgendwie das Wort Gottes verdreht, bis er selber eine Begegnung mit Gott hatte. Jesus hat ihn blind gemacht und er hörte in seinem inneren Ohr eine Stimme und es war die Stimme Gottes, die ihm gesagt hat, du bist falsch unterwegs, mein Lieber. Und daraufhin hat er radikal sein ganzes Leben geändert. Deswegen sagt er, er ist der geringste von allen Aposteln. Er ist der geringste von denjenigen, die die Botschaft Gottes verkünden. Und er empfindet es als riesengroßes Privileg, dass er es nicht mehr nur den Juden sagen darf, sondern der ganzen Welt. Er ist derjenige, der wirklich die meisten Gemeinden gegründet hat, wie wir im Neuen Testament lesen können. Er ist richtig weit gekommen. Und das ist, wovon wir heute hier auch in Deutschland profitieren dürfen. Dass es Menschen gab, die gesagt haben, ich füge mich diesem Auftrag unter. Mein ganzes Leben gehört dieser Botschaft. Und das ist so spannend, dass er das so schreibt, weil als er diesen Brief verfasst hat an die Gemeinde in Ephesus, da ging es ihm nicht super. Da ist er nicht mit einer Horde von Pferden unterwegs gewesen und hat jedem gesagt, hey Leute, nehmt Jesus an. Er saß im Gefängnis. Es ging ihm richtig dreckig. Gefängnis ist nicht wie hier in Deutschland, so wo du vielleicht noch mal so genug Essen hast, genug Versorgung hast, vielleicht hast du noch so einen kleinen Nebenjob oder so. Das war richtig furchtbar, im Gefängnis damals zu sitzen. Und mit dieser Freude schreibt er trotzdem diesen Brief zu sagen, egal wo ich bin, egal in welcher Lebenssituation ich bin, ich gebe mein ganzes Leben diesem Auftrag hin. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil ich so an mich dachte. Ich wusste, wenn Paulus da über sich spricht, dann bleibt das nicht exklusiv bei ihm, sondern letzten Endes gilt dieser Auftrag uns allen. Jedem von uns, wo du gesagt hast, ich nehme Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser an, ich will ihm gehören, dir gilt der Auftrag. Weil Jesus selber hat gesagt, hey, geht hinaus in die Welt und macht zu Jüngern. Dieser Auftrag ist nicht nur für einzelne Menschen bestimmt, wie Alain, der Gemeindeleiter von Kirche am Ostbahnhof ist und vielleicht noch seine Frau, weil mitgehangen, mitgefangen, ne? Oder für Jessica, die studiert mit mir gemeinsam. Nein, dieser Auftrag gilt jedem von uns. Und ich bin dann ehrlich mal mit mir ins Gericht gegangen, in Anführungszeichen. Und habe mich gefragt, wie sieht mein Alltag aus? Vielleicht diejenigen von euch, die mich ein bisschen intensiver kennen, die wissen eigentlich, ich halte jetzt nicht so hinterm Berg mit meinem Glauben. Also als ich mich für Jesus entschieden habe, da hat es wirklich jeder gewusst. Ich habe zu Zeiten und Unzeiten, wie die Bibel sagt, davon erzählt, dass ich Christin bin. Das hat mir auch nicht so viele Freunde unbedingt eingebracht und gerade meine Freunde haben sich dann eher in den Jahren davon mir entfernt. Und ich habe festgestellt, okay, vielleicht muss ich ein bisschen weiser damit umgehen, dass ich jetzt zu Jesus gehöre. Nicht jeder verkraftet diesen Bratpfannen-Jesus, den ich dann so immer mit bei mir hatte. Also es hilft nicht unbedingt, Menschen immer ständig davon zu erzählen, sondern vielleicht habe ich gedacht, sollte ich eher ein Leben leben, wo dann Leute sehen, ah, das macht einen Unterschied. Irgendwas hat sie, was ich auch gerne hätte. Weil letzten Endes so bin ich auch zum Glauben gekommen. Ich habe Christen angeguckt, die waren herausgefordert mit ihrem Leben und die waren trotzdem irgendwie okay. Also die waren glücklich. Ich habe das nicht verstanden und war mit ihnen unterwegs. Irgendwann habe ich Jesus angenommen. Weil ich wusste, ihre Kraft kommt nicht von sich ihnen selbst heraus oder weil sie so cool sind, sondern weil sie dem lebendigen Gott begegnet sind und sie wussten, egal in welcher Situation sie sind, Gott würde sie versorgen, Gott würde ihnen beistehen und Gott würde diese Mauer lösen. Und mit den Jahren, die ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, also ich bin jetzt diese Woche übrigens 11 geworden, am 20. November 2014 habe ich mich für Jesus entschieden, also ich bin jetzt 5-Klässler und großartig, ne? Fühle mich wieder so jung. Und als ich dann so mein Leben mal angeschaut habe, da gab es dann so eine Situation, die war lustig, aber auch zugleich sehr, sehr traurig. 2019 habe ich angefangen, in einer Synagoge Hebräisch zu lernen. Also mein ambitioniertes Ziel ist, irgendwann mal das Alte Testament lesen zu können. Ich bin noch sehr weit davon entfernt, aber die Ambition bleibt. Und am Anfang, als ich 2019 in die Synagoge gekommen bin und erzählt habe, ich war wirklich diejenige, die sich am meisten in der Bibel auskannte. Und ich konnte immer was erzählen zu den einzelnen Geschichten und so weiter. Und es war klar, ich bin Christin. Aber es hat mir nicht unbedingt Freunde eingebracht, weil ich immer wieder in die Diskussion gekommen bin, wer ist denn der Messias, der in der Bibel auch prophezeit wird und so. Und da habe ich gedacht, okay, ich schraube mal ein bisschen zurück. Ich will ja eigentlich hier Hebräisch lernen und nicht unbedingt Beef haben mit den Leuten. Vor 3 Jahren etwa wurde unser Kurs zusammengelegt mit einem anderen, weil wir weniger geworden sind, der andere Kurs wurde auch weniger. Und vor ungefähr 2 Monaten oder so, habe ich dann herausgefunden, ich bin gar nicht die einzige Christin in diesem Kurs. Und in dem Moment habe ich gelacht und ich dachte so, oh mein Gott, wie traurig ist das denn? Seit 3 Jahren besuchen wir gemeinsam diesen Kurs, aber wir wussten nicht voneinander, dass wir Christen sind. Das war traurig, das war so ein bisschen so ein kleiner Schlag ins Gesicht, weil ich gedacht habe, wo ist meine Leidenschaft? Wo ist das, wo Paulus sagt, mein ganzes Leben stelle ich unter diese Botschaft? Weil ganz im Ernst, es ist die beste Botschaft der Welt. Wenn wir das nicht verstehen, brauchen wir auch keine Sonntagsgottesdienste zu feiern. Denn da draußen sind ganz viele Menschen, die Jesus nicht kennen und die aufgrund dessen verloren gehen werden. Deswegen ist das ein Herzensanliegen von uns als Christen zu sagen, hey, es gibt eine Lösung für dein Problem. Es gibt einen liebenden Gott, der dich kennenlernen will, der mit dir eine persönliche Beziehung haben möchte und du musst nichts dafür tun, außer Ja zu ihm zu sagen. Und das war für mich, als ich diese Predigt ausgearbeitet habe, so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, ich will wieder zurückkommen. Ich will wieder zurück dahin kommen, warum wir überhaupt Gottesdienste feiern, warum wir als Kirchen überhaupt existieren. Unsere Existenzberechtigung ist, Menschen auf ein Leben mit Jesus hin einzuladen. Das ist das Ziel dieses Geheimnisses. Und das ist auch mein letzter Vers für heute. Denn in Epheser 3, Vers 12 steht, jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Wir können furchtlos und voller Zuversicht jederzeit zu Gott kommen. Aber dieses Recht ist nicht nur exklusiv für mich. Dieses Recht gibt Gott allen diejenigen, die zu ihm gehören sollen. Und unser Auftrag ist es, ihnen das zu sagen, wenn sie es noch nicht wissen. Dass sie dieses Opfer, was vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha von Jesus vollbracht wurde, nicht bei uns stehen bleibt. Und ich habe diese Predigt so ähnlich in dieser Form auch schon in der Elim gehalten. Und ich habe die Predigt direkt als Arbeitsauftrag genommen. Eine Woche später waren Nico und ich zu einem Probetraining. Wir suchen ein neues Fitnessstudio, also wir haben jetzt eins gefunden. Und da hatten wir dann einen Trainer, den Besitzer vom Studio. Und der hatte dann so erzählt über sich und wie er versucht, uns zu trainieren und welche Trainingspläne er für uns ausarbeiten würde. Und dann hat er so einen Satz gesagt wie, Iron sharpens iron. Und ich dachte so, come on, Bibelvers, Sprüche 27, Vers 17 oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls, also irgendwas mit 17 und 27, ne, so. Und dann hat er so ein bisschen erzählt und ich meinte, hä, steht das nicht in der Bibel? Ja, ja, ich habe ein paar tätowiert auf meinem Körper. Ich so, aha, okay, spannend. Jedenfalls, wir waren am Ende unseres Trainings und er wollte eigentlich schon los. Und ich sagte so zu ihm, hey, darf ich dich mal was Persönliches fragen? Er so, ja, klar, natürlich. Und ich habe gesagt, du hast ja erzählt, du hast so ein paar Bibelverse tätowiert und so. Und dann hat er gesagt, ja. Und ich so, bist du denn gläubig? Bist du mit Jesus unterwegs? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Nein. Und ich dachte so, wie kann das sein? Aber gut. Und ich bin ins Gespräch mit ihm gekommen. Ich habe ihm gesagt, du, weißt du was? Nico und ich, wir sind Christen. Wir haben einmal in unserem Leben Gott ganz intensiv gespürt. Wir haben ihn erlebt. Wir haben diesen lebendigen Gott für uns wahrgenommen und wir haben Ja zu ihm gesagt. Ich bin dann daraufhin mit ihm ins Gespräch gegangen und er hat gesagt, ja, also er liest schon in der Bibel. Und ich dachte so, ja, du bist schon so weit. Und habe gedacht, Mensch, ich glaube, hier ist unser Arbeitsauftrag. Er hat sich nach diesem Gespräch nicht sofort für ein Leben mit Jesus entschieden, aber ich wusste, wenn ich ihn sehe, ich werde immer wieder mit ihm darüber sprechen. Er hat sich meinen Namen aufgeschrieben, ich habe ihm gesagt, hey, google mich, du wirst Predigten von mir finden und ich werde da auch über mein Leben immer wieder erzählen und er hat gesagt, das mache ich. Und ich dachte so, come on, er hat sogar eine To-Do-Liste aufgemacht und meinen Namen reingeschrieben. Ich dachte so, wenn du schon so weit bist, du wirst es tun. Und das hat mir wieder neue Kraft, neue Leidenschaft gegeben, weil ich wusste, hey, ich habe doch die beste Botschaft, die ich Menschen mitgeben kann. Das ist das Beste, was wir Menschen geben können. Ja? Kein Kuchen, obwohl das super ist. Keine Schoki, obwohl Schoki super ist. Keine Umarmung, obwohl Umarmungen großartig und wichtig sind. Sondern das Beste, was wir Menschen mitgeben können, ist diese Liebe Gottes, zu sagen, hey, es gibt da jemanden, der es an dir interessiert und der will in Gemeinschaft mit dir unterwegs sein. Ich bitte euch einmal aufzustehen. Ich habe heute vieles gesagt, vieles erzählt und vielleicht hat der eine oder andere gedacht, hey, das ist auch für mich. Du darfst heute einfach so zu Gott kommen und ich möchte diesen ersten Raum jetzt öffnen dafür und ich bitte euch, eure Augen zu schließen oder auf den Boden zu schauen, wenn ihr es nicht könnt. Nämlich einfach zu sagen, zu verstehen, ihr habt die beste Botschaft der Welt bekommen, indem wir Jesus Christus als Herrn und Erlöser annehmen. Und ich bitte uns, einfach neu auszurichten dahin, dass wir diese Botschaft nicht bei uns belassen. Auch wenn es manchmal Niederlagen gab, auch wenn Menschen uns vielleicht verlassen haben dafür, dass wir gesagt haben, wir sind Christen, es bleibt trotzdem die beste Botschaft, die die Welt hören muss. Und so möchte ich euch einfach fragen, hey, gibt es von euch Personen, die sagen, ich möchte neu in dieses Feuer eintreten, neu mich dafür entscheiden, dass mein privates Umfeld oder auch mein Kollegium neu von diesem Evangelium erfährt, dieses Feuer neu zu spüren, dass es wertvoll ist, diese Botschaft weiterzugeben, dann bitte ich dich um eine Handmeldung. Wir werden gleich miteinander beten. Danke. Danke. Voll cool, dass ihr so mutig seid. Dankeschön. Voll schön, dass ihr euch da öffnet für. Ich werde ein Gebet sprechen und ihr könnt gerne mit dem, was euch auf dem Herzen liegt, zu Gott kommen und euch neu dafür öffnen, dass Gott euch diese Leidenschaft neu gibt. Es ist nichts, was ihr selber produzieren müsst, sondern es ist der Heilige Geist, der in euch lebt, der diese Menschen erreichen möchte. Gott selbst wird durch euch wirken. Jesus, wir danken dir dafür, dass du die beste Botschaft der Welt an uns weitergegeben hast, dass du sie an uns anvertraut hast, nicht bei uns zu behalten, sondern dass wir sie rausgeben dürfen. Und wir müssen das nicht aus unserer eigenen Kraft machen, wir müssen es nicht mit unseren Worten machen, irgendwie eloquent zu sein, sondern du wirst uns das eingeben, was für den Menschen, der uns gegenübersteht, am wichtigsten sein wird. Jesus, es geht nicht darum, dass wir uns in den Vordergrund drängen, sondern wir wünschen uns, dass der Heilige Geist, der in uns lebt, nach vorne geht, vorangeht, diese Menschen umarmt, sie in dein Reich hineinliebt und da, gib uns die Weisheit. Jesus, gib uns das Verständnis dafür, gib uns ein Herz dafür, dass wir verstehen, wir haben die beste Botschaft, die wir verteilen können. Es ist das Beste, was wir Menschen anvertrauen können, sich für ein Leben mit dir zu entscheiden. Und erfülle uns neu mit deinem guten Heiligen Geist, dass wir das im Fokus und im Alltag leben dürfen. In Jesu Namen. Amen. Bleib bitte gerne noch stehen. Es gibt eine zweite Einladung, die ich sehr, sehr wichtig finde.
Denn es könnte ja sein, vielleicht hast du dich selber noch nie für ein Leben mit Jesus entschieden. Und du hast heute gehört, du musst nichts dafür tun. Ja, was glaubst du, wer du bist, dass du zu Jesus kommen kannst? Einfach so, liegt daran, dass Jesus es für dich selbst verbracht hat. Er hat die Mauer durchbrochen. Es gibt nun keine Trennung zwischen dir und Gott mehr. Und wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entscheiden möchtest, weil du entweder diese Entscheidung noch nie getroffen hast oder aber du hast sie mal vor langer Zeit getroffen und bist deine eigenen Wege gegangen, aber du sagst, ich möchte heute wieder bewusst zurückkommen zu Jesus, möchte ich auch diesen Raum für dich öffnen. Und während wir alle die, also ich nicht, weil ich muss ja deine Hand sehen, aber während wir die Augen schließen oder auf den Boden schauen, möchte ich dir die Möglichkeit geben, dich zu melden und dich heute für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Bist du da und möchtest diesen Weg heute mit Jesus neu starten? Ich schaue mal durch die Reihen. Ich möchte echt diese Chance wahrnehmen, dich nicht zu übersehen, wenn du heute diesen Tag mit ihm neu beginnen möchtest. Okay, alles klar. Ich danke dir, Jesus, dass du heute hier bei uns bist, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass es dir nicht egal ist, wo wir stehen, sondern dass du in unser Leben aktiv eingreifen willst, weil wir deine Kinder geworden sind. Und wir danken dir dafür, dass alle Versprechen, die du damals dem Volk Israel gegeben hast, auch für uns gelten. Dass du Versorger bist, dass du der Gott bist, der heilt, dass du der Gott der Gerechtigkeit bist, dass du der Gott der Wiederherstellung bist. Und wir geben dir unser ganzes Leben neu, um zu verstehen, du bist Herr, du bist Erlöser und wir wissen, wir sind in deinen Händen gut aufgehoben. In Jesu Namen. Amen.